sondern eben auch einen weitergehenden Effekt haben. Das gilt eben für Rüstung allerdings nicht, ne? Sondern es ist eben tote Konsumption. Es gibt eigentlich wenig Möglichkeiten, gesamtwirtschaftlich, also um allein in dieser instrumentellen Vernunft und dieser zynischen Logik zu sein, also wenig Situationen, in denen Aufrüstung tatsächlich zu Wohlstand führt.
Kadergespräche, der Podcast der Monatszeitschrift Konkret. Dieses Mal mit Inga Salty. Steigende Energiepreise, härtere Konkurrenz aus dem Ausland oder verschlafene Innovation. Das sind einige der Stichworte, mit denen die pessimistischen Prognosen zur Entwicklung der deutschen Wirtschaft zusammengefasst werden könnten. Aufgehalten soll dieser ökonomische Abwärtstrend unter anderem durch den massiven Ausbau der Rüstungsindustrie. Warum das nicht nur aus friedenspolitischer, sondern auch aus volkswirtschaftlicher Perspektive keine gute Idee ist, darüber spreche ich heute mit Inga Salty. Lieber Inga, herzlich willkommen bei Kadergespräche.
Hallo, schön, dass ich bei euch sein kann.
Dein Artikel in der aktuellen Konkret trägt den Titel Kanonen statt Butter, Deutschlands Rüstungspolitik ist ein Treiber der ökonomischen Krise. Bevor wir die Frage beantworten können, warum das so ist, wäre es wahrscheinlich gut, diese ökonomische Krise erstmal ein bisschen genauer zu charakterisieren. Vor welchem Problem steht denn aus deiner Sicht gerade die deutsche Wirtschaft bzw. die deutsche Industrie?
Das ist eine bemerkenswerte Tatsache oder geschichtlicher Umstand, dass Institutionen, die eigentlich mal geschaffen waren, um die Expansion westlicher Konzerne zu gewährleisten, also insbesondere die Welthandelsorganisation WTO, die aus dem General Agreement on Tariffs and Trade, also dem GATT, hervorgegangen ist, dass die mittlerweile mit ihren Regelungen vom Westen aufgekündigt werden. Also dass im Grunde also heute die Volksrepublik China im Verhältnis zu den westlichen Staaten der letzte Verteidiger der Welthandelsorganisation ist, der WTO. Und das ist ein bemerkenswerter Umstand, der erklärungsbedürftig ist. Und die Erklärung ist die der chinesischen Hyperwettbewerbsfähigkeit, ne? Also das ist ein China ja schon lange nicht mehr verlängerte Werkbank der Welt ist, ne? Also aus der günstige Mikrotechnologien und Haushaltswaren und Textilien und so weiter importiert werden, wo das Lohnniveau hier zu hoch war, sondern eben zu einem Hochtechnologierivalen des Westens geworden in wesentlichen Zukunftstechnologien von KI und Big Data, dann eben bis hin zu grünen Technologien. Windkraftanlagen, Solaranlagen, Hochgeschwindigkeitszüge, Elektromobilität und dergleichen. Ja. Und von daher ist also dieses Phänomen, das man beobachten kann, dass der Westen sich mit Schutzzöllen abschottet gegen die chinesische Konkurrenz, dass eben China die WTO und den Multilateralismus auch im wirtschaftspolitischen Bereich verteidigt, eben Ausdruck dieser Krise. Ja. Also dass im Grunde das, was man eigentlich wollte, also den chinesischen Markt erobern. Es ist ja ein riesiger Binnenmarkt mit eben 770 Millionen Menschen, die aus der extremen Armut geholt worden sind durch das erste Jahrhundertziel. Also 100 Jahre nach der Gründung der Kommunistischen Partei wollte man eben die extreme Armut auslöschen. Tatsächlich ist China da ja der einzige Faktor, warum irgendwie die Armut tatsächlich, die extreme Armut weltweit zurückgegangen ist, trotz neoliberalem Kapitalismus in den letzten Jahrzehnten. Und da hatte man eben die Hoffnung, naja, die können doch alle dann Volkswagen-Autos fahren oder Mercedes. Sie können mit Miele spülen und mit Liebherr kühlen. Und das hat sich allerdings als falsche Erwartung erwiesen. Ne? Man kann dann lange drüber reden, warum. Also, was hat eigentlich dazu geführt, zu dem, du hast einen Grund genannt, ne? Also eine verschlafene Transformation auch der Industrie, also eine verschlafene Modernisierung. Oft wurde ja dann auch die 16 Jahre Merkel-Regierung wurden als Mehltau beschrieben, ne? Also als verschlafene Transformation. Aber das steht auf einem anderen Blatt oder ist im Prinzip die Erklärung für das Phänomen, dass man erstmal feststellen muss, dass also die Hoffnung, man könne in China jetzt eben Volkswagen-Autos verkaufen, ne, man könnte deutsche Maschinen noch viel stärker verkaufen, dass die jetzt auf die Grenzen stößt, wo eigene chinesische Autokonzerne, insbesondere im Bereich der Elektromobilität, den deutschen Autokonzernen, insbesondere im Mittelklassewagen-Segment, also von Volkswagen, den Rang ablaufen. Ne, das ist also erstmal bemerkenswert. Das hat auch damit zu tun, also dass die chinesischen Automobile eben erheblich günstiger sind. Ne, ich war jetzt gerade vorletzte Woche in China, war auch in einer BYD, also Build Your Dream Fabrik. Das sind die Automobile, gegen die man in den USA und auch in Europa hohe Zölle, Schutzzölle erhoben hat. Da kostet eben ein großer Geländewagen 20.000 Dollar und drunter, also umgerechnet. Ne? Und das ist natürlich dann extrem konkurrenzfähig. Man sagt ja auch, dass die Europäer versuchen, einen Computer in ein Auto einzubauen, und in China baut man ein Auto um einen Computer herum. Das kann man dann eben dann auch beobachten. Also wie hochtechnologisiert diese Autos sind. Sie sind eben autonom fahrend. Das ist nicht legal in China. Man muss da alle 60 Sekunden die Hand aufs Lenkrad legen, sonst gibt's Alarm. Und trotzdem können diese Autos das. Und vor allem sind sie Also es gibt es kaum noch Perspektiven für Verbrenner in China selbst, ne? Also es gibt kaum Anreize in China, Verbrennermotoren oder verbrennermotorgetriebene Autos aus Deutschland zu kaufen. Schlicht und ergreifend, weil die Elektroautos in der Anschaffung, in der Betankung, der Wartung und der Versicherung günstiger sind und man auch für Verbrenner kaum noch Zulassung bekommt, ne? Also man muss dann in Beijing, wartet man ewig auf ein blaues Kennzeichen für einen Verbrenner, um den zugelassen zu bekommen. Man muss in Shanghai 100.000 Yuan bezahlen, das sind 15.000 Euro, also fast die Kosten für ein Auto, ein neues Elektroauto, was man berappen muss, um dann eine Zulassung zu bekommen. Und in Chongqing ist es so, dass also man mit einem grünen Kennzeichen für ein Elektro- oder Hybridfahrzeug kostenlos parkt, während man mit einem blauen Kennzeichen horrende Parkgebühren bezahlen muss. Teilweise auch Fahrverbote hat, wenn schlechtes Wetter ist oder, ne, also sozusagen, wenn da die CO2-Emissionen niedrig gehalten werden sollen. Das heißt also, das sind wesentliche Gründe für die Krise. Du hast einen weiteren Grund genannt, natürlich die Energiekrise. Also in einem Land mit einer starken industriellen Basis wie Deutschland, das viel Industrie noch hat, verglichen jetzt mit anderen Ländern der ehemaligen kapitalistischen Zentren, USA, Frankreich oder Großbritannien, da ist es so, dass gerade die energieintensiven Branchen jetzt abwandern, ne? Also sowohl in die USA, um da auch vom Inflation Reduction Act zu profitieren, das hat ja unter Biden schon stark eingesetzt, aber auch nach China, um sich dann von Handelskonflikten frei zu machen, um dann in China als quasi chinesisches Unternehmen, BASF, Siemens, auch Volkswagen machen das, da quasi unabhängig von Zollkriegen den Binnenmarkt bedienen zu können und eben von den günstigen chinesischen Energiepreisen zu profitieren. Also in China kostet die Kilowattstunde Industriestrompreis eben ein Siebtel dessen, was in Europa bezahlt werden muss, in Deutschland bezahlt wird. Und auch in den USA sind die Energiekosten eben ein Drittel oder betragen ein Drittel dessen, was man hierzulande zu bezahlen hat, ne? Und das bedeutet natürlich für energieintensive Branchen wie Autoindustrie, Maschinenbau, dann die Chemieindustrie, Pharmaindustrie insbesondere, dass die Anreize haben, jetzt überzusiedeln oder, ne, sozusagen aufzuschoren. Oder eben hier, das ist dann die Kehrseite, massiv Druck auf die Beschäftigten auszuüben. Ne? Also die Abschaffung des 8-Stunden-Tags, Lohnnebenkosten einzuschränken, also durch private Zuzahlungen bei der gesetzlichen Krankenversicherung oder bei Kürzungen in der Pflegeversicherung, bei der Erhöhung des Renteneintrittsalters, all diese Sachen, Kürzung von Feiertagen, die halt dann das Kapital hierzulande entlasten sollen. Also das ist im Grunde die Krise, in der wir uns aktuell befinden, und 2 Jahre konsekutives Negativwachstum sprechen dann eben Bände.
Nun ist man vielleicht dann erstmal verwundert, inwiefern da die Rüstungsindustrie ins Spiel kommt. Um dein letztes Beispiel aufzugreifen, ja, ich glaube, es wird niemanden wundern, dass energieintensive Industrien wie Maschinenbau und chemische Industrie gerade vor Problemen stehen. Die Rüstungsindustrie hat aber auch nicht den Ruf, gerade sehr energiearm zu wirtschaften. Deshalb wäre es, glaube ich, einmal wichtig zu wissen, Was genau sind denn die Ziele der Bundesregierung in Bezug auf Rüstungsindustrie und welche längerfristigen Strategien stecken denn dahinter? Denn spontan würde diese Rüstungsindustrie ja vor den gleichen Problemen stehen wie die zivile.
Ja, das stimmt. Die Besonderheit ist natürlich, dass es einen zahlungskräftigen Staat dahinter gibt, ne? Aber vielleicht muss man da vorher noch mal einen Schritt zurückgehen. Also um den Gründen für das ins Hintertreffen geraten, jetzt insbesondere der deutschen Industrie auf die Spur zu kommen, um auch zu verstehen, was da verschlafen worden ist. Und da muss man zurückgehen eigentlich zur globalen Finanzkrise. Also auch in China sagt man eigentlich, man hat bis zur globalen Finanzkrise versucht, vom Westen zu lernen, europäische und amerikanische Industrie- und Entwicklungsstrategie nachzuahmen. Und seit der globalen Finanzkrise versucht man eigentlich auf Europa und den Westen nur zu blicken, um die Fehler, die wir gemacht haben oder die man hierzulande gemacht hat, nicht zu wiederholen. Und die Exit-Strategien aus der Krise, die waren im Westen eben wesentlich anders als in China. Also, ne, der Westen hat im Grunde auf Austeritätspolitik gesetzt. Also hat erstmal, nachdem die Banken gerettet werden mussten, diese Bankenschulden vergesellschaftet, ne? Also private oder die Profite der Banken wurden privat angeeignet, aber die Schulden wurden dann eben der Bevölkerung aufgelastet. Das hat aber zu den Effekt gehabt, dass natürlich die Staatsschulden enorm angewachsen sind. Das ruft dann die internationalen und institutionellen Anleger auf den Finanzmärkten auf den Plan, die dann sagen, naja, seid ihr denn noch zahlungsfähig? Also gegebenenfalls stufen wir eure Zahlungsfähigkeit runter und entsprechend haben die Staaten dann darauf gesetzt, also die Kosten der Bankenrettung und der Staatsschuldenkrise durch Kürzungspolitik, Austeritätspolitik den Bevölkerung aufzunötigen und damit verbunden war eben auch ein massiver Investitionsstau, ne? Also das deutsche Exportmodell beruhte ja also einerseits auf einem Kapitalseiten, würden sagen, einem resilienten Arbeitsmarkt, also auf einer Spaltung zwischen Stammbelegschaften und eben einem großen Heer an Werkverträglern, Leiharbeitern, die eben im Zweifelsfall in der Krise rausgeschmissen werden konnten, beispielsweise bei der Kurzarbeit, die es dann in der Autoindustrie gab während der globalen Finanzkrise, und dann eben einem Investitionsstau, also dass man eben nicht investiert hat. Der wird ja sowohl von gewerkschaftsnaher Seite als auch kapitalnaher Seite als sehr hoch beziffert, ne? Das IMK sprach schon 2024 von einem Investitionsrückstand von 600 Milliarden Euro. Die Allianz hat in der Studie im Dezember 2025 die Rückstände da sogar auf 1,7 Billionen beziffert, allein 80 Milliarden bei der Deutschen Bahn. Das heißt also, hier wurde im Prinzip an der Substanz gespart, ne? Man sieht das eben an den sanierungsbedürftigen Brücken. Die Carola-Brücke in Dresden natürlich besonders, aber auch die A45-Brücke. Wirklich, man hat eben Raubbau an der Substanz betrieben und hat halt gehofft, dass man den Gegner, der Konkurrenz auf dem Weltmarkt ein paar Marktanteile abbringt, indem man eben sich auf Kosten der Beschäftigten saniert. Ne? In den USA war das dann eben so, dass Obama die Löhne für alle Beschäftigten der Autoindustrie halbiert hat. Zwei der großen drei mussten ja verstaatlicht werden. Man hat aber keinen Einfluss auf die Investitionsentscheidung genommen, keine grün-technologische Elektromobilitätsrichtung erzwungen. Und umgekehrt war es dann eben in Deutschland und Europa war es eben die Kurzarbeit, die Abwrackprämie, also im Grunde der Erhalt des Status quo, auch auf Kosten der Beschäftigten. China dagegen hat eben systematisch auf Industriepolitik gesetzt, ne? Also systematisch nationale Champions hervorgebracht, insbesondere natürlich auch in der Elektromobilität, aber nicht nur dort. Und das sind sozusagen wesentliche Elemente. Und jetzt hat man also erkannt, man hat erstmal versucht, den chinesischen Weg nachzuahmen. Das war Bidenomics in den USA, das war die von der Leyen-Kommission mit der Next Generation EU, dem Green Deal, und es war eben die Ampelregierung mit der Umwidmung des Corona-Fonds in den Klima- und Transformationsfonds. Das ist aus unterschiedlichen Gründen gescheitert. Das könnte man jetzt erörtern, muss man aber nicht. Aber da war im Grunde schon die Erkenntnis, okay, wir müssen selber stärker interventionistisch, stärker industriepolitisch agieren. Nach dem Scheitern aber der Elektromobilität, die Transformation, die da blockiert ist, also ne, die Elektrifizierung der Industrie, hat man eben dann auf Rüstungsindustrie gesetzt. Ne? Also, dass man hofft, dass das, was in der Autoindustrie, in der zivilen Industrieproduktion verloren geht durch staatlich forcierte Militärproduktion kompensiert wird. Ne? Das ist im Grunde das, was passiert. Man könnte natürlich auch in anderen Bereichen die Schuldenbremse lockern, ne? In Umwelt, Bildung, Gesundheit, ne? Klima. Aber das will man nicht. Aber man tut es eben im Bereich des Militärischen.
Ist es aus deiner Sicht der größere Antrieb, sich ökonomisch zu sanieren durch diese Rüstungsoffensive, oder ist es eher sicherheitspolitisch motiviert, oder ergänzt sich das beides? Kann man das gar nicht so genau auseinanderklamüsern?
Ich glaube, das gehört alles zusammen und teilweise erleben wir auch ein Gegeneinander agieren, also von teilweise Konzerninteressen, staatlichen Interessen, ne, kommunalen Interessen, parteilichen Interessen. Also das ist nicht aus einem Guss. Das zeigt sich dann eben auch daran, inwiefern jetzt die Infrastruktur tatsächlich für einen konventionellen Landkrieg, also einen zwischenstaatlichen Krieg geschaffen wird. Aber das ist vielleicht auch nochmal ein anderes Thema. Wenn man jetzt betrachtet, was sind eigentlich die wesentlichen Akteure, dann ist natürlich und also interessierten Klassen, Fraktionen, politischen Gruppen, dann ist es natürlich die Rüstungsindustrie, das liegt auf der Hand, es ist eine private, profitorientierte Struktur, die natürlich durch die Schaffung von Sicherheitslücken, Bedrohungsszenarien, Feindbildern letzten Endes also darauf angewiesen ist, um Aufträge zu bekommen von Staaten. Ne? Also weil jetzt du und ich, wir kaufen uns jetzt keinen Panzer, den wir uns in den Garten stellen, ne? Oder keine Maschinengewehre und auch keine bewaffnungsfähigen Drohnen. Ne? Das, also es muss, ist halt eine zentralisierte Nachfrage im Staat und die setzt voraus, dass es eben Bedrohungsszenarien gibt. Und wir sehen natürlich anhand auch des Reingewinns, der Profitratenentwicklung und nicht zuletzt auch des Aktienkurses der deutschen Rüstungskonzerne, dass die enorm von dieser Entwicklung profitieren und eben ein entsprechendes Interesse haben. Also die Aktienkurse der deutschen Rüstungskonzerne sind um ein Vielfaches mehr gewachsen als sogar die amerikanischen. Ne, Hensoldt und Rheinmetall und also haben sehr viel höhere Börsenkurssteigerungen erlebt als jetzt Northrop Grumman, Lockheed Martin oder Boeing oder Raytheon oder wer auch immer. Also bei Rheinmetall zwischendurch, jetzt gab es einen Einbruch, also schon seit einigen Monaten, aber trotzdem, also bis hin zu 2000%, ne, Aktienkurssteigerung und bei Hensoldt sind es auch immerhin noch über 800%. Also die haben natürlich ein Interesse. Die haben natürlich auch entsprechende Vorfeldorganisationen, also die Denkfabriken im außenpolitischen Bereich sind immer auch eng verbandelt gewesen mit also den Rüstungskonzerninteressen. Also ich meine, die Münchner Sicherheitskonferenz beispielsweise hieß ja mal Wehrkundetagung. Also das war eigentlich ein Schaulaufen der großen Rüstungskonzerne und hat erst später diesen Nimbus der sicherheitspolitischen Fragen bekommen, aber dass da natürlich niemals friedenspolitische Positionen vertreten werden. Also entspannungspolitische Positionen liegt ja auch auf der Hand, weil Entspannungspolitik eben den Profitinteressen der Rüstungskonzerne schadet. Also hier hat sich im Grunde also auch so eine Art von Gemengelage ergeben, auch durch die Drehtürprinzipien, also dass es ganz einfach ist, als ehemaliger Bundesminister, ne, Niebel, Jung oder Sigmar Gabriel in den Aufsichtsrat eines Rüstungskonzerns zu wechseln. Der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr im Bundestag ist auch zum Rüstungskonzern in den Aufsichtsrat gewechselt und dann im nächsten Schritt zur Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, die dann wiederum die Bundesregierung berät. Also wir haben es hier mit einem ziemlichen militärisch-industriellen Komplex und ziemlichem Filz zu tun, ne? Also der Skandal um Gutenberg und unsere allseits beliebte Wirtschaftsministerin Reiche, also ne, wie stark das da korruptionsanfällig ist, das ist ja sehr leicht ersichtlich. Und das heißt also, hier gibt es sozusagen schon einen Block an Kräften, die da ein Interesse dran haben. Der ist auch verbunden mit Medien, die durchaus, also heute macht man außenpolitisch, ne, man ist ein junger Journalist, eine junge Journalistin, man möchte gerne reisen, also möchte gerne Außenpolitik machen. Man wird keine Karriere machen, wenn man nicht also knallhart auf Abschreckungspolitik und Abschreckungsphilosophie, Konfrontationspolitik setzt. Also auch hier gibt es sozusagen eine gewisse Einheitlichkeit. Ansonsten gibt es aber auch eher politisch interessierte oder motivierte Logiken. Also eine Logik beispielsweise ist die, ich nenne das die Ökonomisten. Das sind halt diejenigen, die klar haben, es muss jetzt konjunkturpolitische Impulse geben. Es ist auch klar, dass wir das nicht im Bereich Umwelt, Gesundheit, Bildung machen, aber dann machen wir es im Bereich der Rüstung. Da ist es dann erlaubt, und da erhofft man sich dann eben, insbesondere in der Union, dass da ein bisschen Wachstum bei rauskommt, was vielleicht den Aufstieg der AfD auch bremst, ne? Also was im Grunde die Vormachtstellung der Union im deutschen Parteiensystem erhalten kann. Das ist illusionär, das wird nicht funktionieren, aber ich glaube, diese Logik gibt es eben auch. Also die krampfhafte Suche nach ein bisschen ökonomischem Wachstum in dieser Krise der deutschen Exportwirtschaft.
In deinem Artikel beschränkst du dich ja nicht nur darauf zu erläutern, warum jetzt genau dieser Ausbau der Rüstungsindustrie erfolgt. Und ich glaube, wenn man diese ganzen Hintergrundinformationen zusammennimmt, die du uns gerade so aufgezeigt hast, kann man auch sagen, das ist alles andere als zufällig. Und trotzdem beschreibst du ja anhand sehr verschiedener Gründe, warum aus deiner Sicht der Versuch, darüber die ökonomische Situation zu konsolidieren, höchstwahrscheinlich scheitern muss. Da muss ich sagen, ist man vielleicht auch erstmal verwirrt. Ich meine, unabhängig davon, wie man das friedenspolitisch bewertet, hast du ja schon gerade ausgeführt, wir haben steigende Aktienkurse bei großen deutschen Unternehmen. Es gibt wieder die konjunkturpolitischen Impulse, die sich ja sehr viele gewünscht haben. Und wir sehen ja sogar, dass mittlerweile, und du hast das Thema Brücken angesprochen, einige saniert werden, zwar damit da in Zukunft militärisches Gerät rüberfahren kann, aber immerhin werden sie saniert. Ignoriert man mal die friedenspolitischen Implikationen von dem Ganzen, könnte man ja rein nach der kapitalistischen Logik sagen, na gut, immerhin passiert jetzt was, auch Rüstung ist ein Wachstumsmotor. Und gut keynesianisch gesprochen, könnte man ja auch sagen, na gut, wenigstens wird irgendwo jetzt mal vom Staat investiert. Ich glaube, du würdest das ja radikal zurückweisen und sprichst in deinem Artikel, dass es sich bei der Rüstung um tote Konsumtion handelt. Könntest du uns erläutern, was das ist und was das eigentlich für einen ökonomischen Aufschwung bedeutet oder eben auch nicht bedeutet?
Es gab ja sogar in der, ich sag mal, moderaten Linken oder sozialdemokratischen Linken gab es ja die Vorstellung, okay, naja, wenn jetzt die Schuldenbremse fällt, ne, zugunsten der Aufrüstung, dann müsste und könnte man doch jetzt vielleicht auch die Schuldenbremse in anderen Bereichen zum Fallen bringen, ne? So als wäre das jetzt möglicherweise auch ein Dammbruch in Richtung einer nicht mehr neoliberalen, vielleicht fortschrittlicheren Politik und als könne man dann vielleicht irgendwie auch zur Aufrüstung schweigen, ne? Also sozusagen also nicht offen kritisieren. Das Problem ist also, dass natürlich jede Konjunkturausgabe des Staates einen konjunkturpolitischen Effekt hat. Das heißt also, wenn jetzt der Staat Panzer in Auftrag gibt oder bewaffnungsfähige Drohnen oder Korvetten oder Fregatten, dann haben die natürlich eine Materialität, die sind aus Material hergestellt, also sie müssen hergestellt werden, das schafft natürlich Beschäftigung und vor allem braucht es die Ressourcen, so wie dann eben ein Unternehmen wie die Salzgitter AG den Zuschlag bekommt für Panzerstahl und dann eben auch da Aufträge in die Bücher bekommt, ne? Also in dieser Weise führt natürlich Aufrüstung auch zu einem gewissen Wachstums- und Beschäftigungseffekt. Das Problem ist allerdings, dass dieser Effekt erstmal sehr gering ist, also verglichen mit konjunkturpolitischen Maßnahmen in anderen Bereichen. Das wissen wir, dass also konjunkturpolitische Ausgaben im Bereich Umwelt und also Bildung und Gesundheit einen dreifachen Multiplikatoreffekt haben, weil dann eben quasi Grundlagen für weitere Wachstumsbranchen geschaffen werden. Also es ist nicht nur so, dass Ausgaben in dem Gesundheitsbereich jetzt die medizinisch-technische Industrie ankurbeln oder jetzt die Pharmaindustrie und die Chemieindustrie für Medikamente, sondern eben auch einen weitergehenden Effekt haben. Das gilt eben für Rüstung allerdings nicht, ne? Sondern es ist eben tote Konsumtion. Es gibt eigentlich wenig Möglichkeiten, gesamtwirtschaftlich, also um allein in dieser instrumentellen Vernunft und dieser zynischen Logik zu sein, Also wenig Situationen, in denen Aufrüstung tatsächlich zu Wohlstand führt. Das wäre dann zum Beispiel, wenn man permanent Krieg führt, also permanent im Grunde eine Nachfrage schafft, also Material auch zerstört, verschleißt, ne? Dann wäre ein Panzer eben nicht tote Konsumtion, der einfach dann da rumsteht, sondern quasi es würden immer neue produziert werden müssen. Der Effekt wird verstärkt natürlich, wenn man dann entsprechend auch was erobert, sagen wir mal so seltene Erden oder Goldvorkommen oder ne, irgendwie auch besondere Ölkontrakte oder was auch immer. Also das hätte noch so einen Effekt. Oder man wird der Weltproduzent für Rüstungsgüter. Ne? Also so wie heute die fünf größten Rüstungskonzerne der Welt amerikanische sind. Was natürlich bedeutet, wenn Trump von den europäischen NATO-Staaten 5% für Aufrüstung fordert, also der gesamten Wirtschaftsleistung, und mit dieser Forderung dann nach Japan, Philippinen, Neuseeland, Australien geht, und sagt, ihr seid unsicher, ihr müsst jetzt auch rüsten, dann finanziert natürlich die Welt dem Land mit den meisten und mächtigsten Rüstungskonzernen auch ein kostenloses Konjunkturprogramm. Ne? Das wären sozusagen Momente, wie Rüstungsindustrie volkswirtschaftlich zu mehr Wohlstand führen würde. Der Effekt, den wir aber haben, ist der natürlich, dass Ausgaben für Rüstung weniger Ausgaben für zivile Produktion nach sich ziehen. Darin eingelagert ist Inflation. Also es bedeutet, dass also zivile Güterproduktion teurer wird. Ne, auch also Beschäftigte umgeleitet werden, ne, also jetzt weniger Menschen für Kitas oder Krankenhäuser ausgebildet werden und mehr Menschen eben für die Rüstungsindustrie. Und dann kommt eben noch der Pferdefuß mit der Illusion oder der mehr, dass also die Aufhebung der Schuldenbremse dazu führen könne, dass man sich beides leisten könne, nämlich so Sozialstaat und Rüstungsstaat, ne, also Gewehre und Butter. Weil das tatsächlich nicht stattfindet. Das war die Hoffnung der Sozialdemokratie. Deswegen hat man darauf gedrängt, die Schuldenbremse für Rüstungsgüter aufzuheben. Aber was wir im Ergebnis bekommen, ist, dass eben man natürlich die Rüstungskäufe in die Zukunft verlagern kann. Also das sollen dann unsere Kinder bald bezahlen. Oder bezahlen wir später, wenn wir schon verrentet sind. Das kann man machen. Aber natürlich weiß jeder, der sich verschuldet hat und mal einen Kredit aufgenommen hat, dass eben darauf Zins und Zinseszins zu bezahlen sind. Also der, ich sag mal, obsessiven Regierungs- und Staatskritik-Unverdächtige Dirk Hirschel, also ein ehemaliger Kandidat für den SPD-Parteivorsitz, Chefökonom von Verdi, also hat das seiner sozialdemokratischen Partei auch in die Bücher geschrieben. Ne? Also hat berechnet, dass eben die Zins- und Zinseszins, also Schuldtilgungsbelastung, im letzten Jahr bei 30 Milliarden lag und im Jahr 2028 sich bis dahin verdoppelt haben wird auf 60 Milliarden. Und dann ist es ja nicht das erste Mal in dieser Systemkrise des Kapitalismus, in der wir uns befinden, dass der Staat mit enormen Finanzmitteln versuchen musste, die Krise einzudämmen. Ne, dafür ist er da im Kapitalismus, ist der Staat eben, der für das Kapital einspringen muss. Und das haben wir erlebt natürlich mit den Corona-Fonds, ne, also mit dem Schutzschirm für die Unternehmen. Die Corona-Fonds sind ab 2028 fällig, nämlich im Umfang von 335 Milliarden Euro. Man muss sich in Erinnerung rufen, um wie wenige Milliarden Euro es ging, dass die Ampelkoalition gescheitert ist. 2031 wird dann das Sondervermögen, also wird die Rückzahlung der Sonderschulden für die Bundeswehr fällig im Umfang von 100 Milliarden. Und dann auch um 2037 wird jetzt eben dieses Kriegstüchtigkeitsinfrastrukturprogramm, also im Umfang von 500 Milliarden Euro fällig. Ne? Das heißt also, wir schaffen hier eine Situation, in der die Ausgaben für die Rüstung systematisch mögliche Ausgaben im Bereich Wirtschaftstransformation, im Bereich Klimaschutz, im Bereich Bildung, ne? Also dass man irgendwie diese katastrophalen Zustände in unseren Kitas und unseren Schulen, die ja keine pädagogische Einrichtung mehr sind, sondern nur noch Verwahranstalten, dass man also diese Probleme behebt, ne? Dass man auch die grassierende Armut behebt. Und das ist im Grunde, bringt Deutschland vor oder an den Punkt, an den Wendepunkt, wo man sich fragen muss, will man einen demokratischen Sozialstaat haben oder einen autoritären Rüstungsstaat? Weil beides kann man nicht haben und eines von beiden wird es sein und es wird autoritär sein, weil natürlich der Wegfall an sozialpolitischer Bindungskraft den Autoritarismus stärkt. Wir erleben das ja heute schon.
Wenn du jetzt beschreibst, dass das erhoffte Wachstum nicht eintrifft und die Ressourcen, die dort gebunden werden, woanders wesentlich sinnvoller eingebracht werden könnten, glaube ich, dass dir niemand von den Hörerinnen und Hörern widersprechen würde. Aber in deinem Artikel gehst du ja sogar so weit zu sagen, es gibt eigentlich eine umgekehrte Kongruenz, dass historisch gesehen die Staaten wirtschaftlich besonders gewachsen sind, die eben weniger für Rüstung ausgegeben haben und, wie du erläutert hast, dadurch mehr Mittel für effizientere Investitionen frei hatten. Und könnte man sagen, ja, das mag vielleicht auch für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts gelten. Mittlerweile in einer Welt, die sich machtpolitisch sehr stark verändert hat in den letzten Jahren, ist doch militärische Überlegenheit vielleicht auch einfach ein bedeutendes Werkzeug, um in der internationalen Staatenkonkurrenz seine Macht zu sichern und auszubauen. Würdest du da mitgehen in dieser Logik oder würdest du sagen, nein, damit wird Deutschland sozusagen auch nicht seinen Platz verteidigen können oder ausbauen können?
Es gibt ja eine Unsitte unter keynesianischen Ökonomen, die im Grunde immer der herrschenden Klasse erklären, wie sie besser herrschen kann, ne, oder wie sie besser im Rahmen der kapitalistischen Konkurrenz für Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum sorgen kann. Also unsere Herrschenden oder die herrschende Klasse ist nicht doof. Also unter gegebenen Bedingungen gibt es Projekte, die die Herrschaft sozusagen absichern sollen, ne, und also sowohl nach innen als auch dann machtpolitisch auf dem Weltmarkt, ne, in der Durchsetzung von national vermittelten Konzerninteressen auf dem Weltmarkt. Und von daher ist tatsächlich so, dass in die Aufrüstung dass sie kein Gegenmittel zur Deindustrialisierung ist, ne, das ist das, was du erwähnt hast, also dass die Länder, die sich historisch also spezialisiert haben auf Rüstungsproduktion, also in der industriellen Basis auf Rüstung, ne, die ihre gesamten auch Ausbildungsgänge, ne, ihre Investitionslenkung, ihre Steuersubventionen, also von der zivilen auf die also militärische Industrieproduktion verlagert haben, dass die am meisten deindustrialisierten Staaten der Welt, also das unter also entwickelten kapitalistischen Zentren sind. Also das gilt für die USA, es gilt für Großbritannien, es gilt für Frankreich. Und das sind eben diejenigen Staaten, die sehr viel deutlicher auf zivile Industrieproduktion spezialisiert gewesen sind, eben sich eine industrielle Basis erhalten haben, bis zu dem Punkt, dass also Deutschland ja von dem ersten China-Schock überhaupt nichts mitbekommen hat. Wir haben jetzt den zweiten China-Schock, aber der erste China-Schock hat die USA und Großbritannien schon in den 2000er Jahren getroffen, also Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre. Aber der Grund war eben, dass man also vor allem zivile Industrieproduktion hatte. Und das ist deswegen auch wesentlich, um Argumente zu entkräften. Naja, man könne sich ja so einen großen Rüstungsetat leisten. Man habe ja auch schon im Kalten Krieg, also sogar 4,88% auf dem Höhepunkt 1963 des Bruttoinlandsprodukts für Rüstung ausgegeben. Aber es war natürlich zu einem Zeitpunkt, also einer wachsenden Ökonomie. Ne? Das ist verteilungspolitisch relevant. Also man konnte sich sowohl Sozialstaat als auch diesen Rüstungsstaat leisten. Das gilt heute nicht mehr, vor dem Hintergrund jetzt der säkularen Stagnation, die man hier hat und haben wird. Und es gilt aber vor allem auch deswegen nicht, weil es eben eine breite Industriebasis gab, also die sowohl zivile als auch militärische Industrieproduktion hatte. Und heute rückt eben die militärische Industrieproduktion also auf allen Ebenen an die Stelle und zunehmend an die Stelle der zivilen. Und das wird eben diesen besonderen brandbeschleunigenden Effekt in Richtung Deindustrialisierung haben. Und trotzdem ist es nicht so, dass es eben ganz abwegig ist aus der Perspektive der herrschenden Klasse. Also für jetzt die Konzerne wie Mercedes, die jetzt auf Militärproduktion, auch jetzt auf Drohnenproduktion umwechseln, sind das erstmal garantierte Profite, weil es ein Staat ist, der mit den Lohnsteuern im Rücken im Grunde jeden Preis bezahlen kann. Und tatsächlich wird in Kürze und passiert es ja jetzt schon, dass einfach wir die Nachrichten ständig bekommen werden, wie die Preise für diese Rüstungsgüter explodieren. Das hat den einfachen Effekt, dass diese Rüstungsproduzenten mit voller Kapazitätenauslastung produzieren der Staat kaufen muss, damit er Zahlen liefern kann. Wir haben so und so viel für Rüstung ausgegeben, also müssen wir doch entsprechend sicherer sein, egal wie hoch das Preisschild dann dabei war. Aber also der Staat will schnell kaufen, schnell Geld ausgeben, um im Grunde dieser eigenen Logik gerecht zu werden, damit Sicherheit geschafft zu haben, auch vor den Medien zu bestehen. Die gucken, wie viel Geld wurde ausgegeben. Und dann schließlich ein Staat, der eben unbegrenzt, quasi unbegrenzt auf Lohnsteuern, also auf von den Arbeiterinnen und Arbeitern geschaffenen Mehrwert zurückgreifen kann. Ne? Und das ist also erstmal aus Unternehmensinteresse, ist es attraktiv, so, also den Staat als Nachfrager zu haben und damit volle Auftragsbücher zu bekommen. Und dann ist es genau, wie du sagst, erleben wir den Übergang in einen neuen Kapitalismus-Typ, also also der neoliberale Kapitalismus, der 2007 in die Krise geraten ist, hat sich durch die Krise hindurch radikal transformiert. Also das fängt an mit der Renationalisierung der Wirtschaften, ne? Also dass es nicht mehr der freie Markt ist, sondern die Staaten hart intervenieren gegen Konkurrenten, die auf dem eigenen Markt investieren, sei es Costco im Hamburger Hafen oder TikTok am amerikanischen Markt, ne? Wir haben also eine Politisierung der Lieferketten, der Staat sanktioniert private Unternehmen, wenn sie sozusagen bestimmte Komponenten, amerikanische Komponenten oder sowas beinhalten im Handel mit China, tritt in den Vordergrund, wenn es um strategische Ressourcen geht. Also wirklich eine Politisierung der Ökonomie, Lieferketten etc. und eine Verschmelzung, und das ist das Entscheidende, wo die Rüstung ins Spiel kommt, eine Verschmelzung von ökonomischen Interessen und militärischer Macht des Staates. Also, dass sozusagen zunehmend bei der Durchsetzung von Konzern- und Kapitalinteressen auf dem Weltmarkt, im internationalen Staatensystem, auf militärische Macht gesetzt wird. Ein Beispiel, was ja hier viel diskutiert worden ist, ist die Androhung eines Krieges mit Dänemark, ne, um Grönland zur Durchsetzung ökonomischer und geopolitischer Interessen. Aber das Paradebeispiel ist eigentlich Panama. Weil in Panama hatten die USA auch gedroht, den Panama-Kanal sich wieder anzueignen. Panama, der Staat, ist ja ohne den US-Imperialismus überhaupt erst nur entstanden, ne, als Abspaltung von Kolumbien als Sezession mit der militärischen Macht unterfüttert der USA. Und die USA haben angedroht, auch notfalls militärisch sich den Panama-Kanal wieder zu sichern, die Kontrolle darüber. Haben moniert, dass da zwei der fünf Häfen im Panama-Kanal von einem chinesischen privaten, Hongkong-basierten Unternehmen betrieben wurden, hat Druck ausgeübt, dass da doch Unregelmäßigkeiten zu finden sein müssten. Das hat dann der panamaische Staat auch getan, nachdem klar war, dass er gegen die USA in einem Krieg nicht bestehen würde, und hat eben dann die chinesischen Unternehmen, also das chinesische Unternehmen aus Panama rausgeworfen. Und die Liegenschaften direkt an BlackRock, also den größten in den USA ansässigen Kapitalfonds der Welt, übertragen. Und gleichzeitig wurden alle Investitionen chinesischer Herkunft annulliert, ne? Also mindestens 50% liegen brach. Also unter anderem auch U-Bahn-Systeme unter dem Panama-Kanal hindurch oder Straßenbahnsysteme in Panama City. Und vor allem ist Panama dann eben ausgetreten aus der Belt and Road-Initiative der neuen Seidenstraße Chinas. Ne? Das heißt also, es wird allein durch militärisches Potenzial, das man gar nicht mal einsetzt. In Panama ist kein GI gefallen, kein Schuss gefallen, dass allein die Androhungsmöglichkeit ein Mittel ist, ökonomische Interessen und geoökonomische Interessen, geopolitische Interessen zu erzwingen. Ne? Also China und Russland aus der westlichen Hemisphäre rauszudrängen und letzten Endes also diese Monroe-Doktrin 2.0, ne? Also ein Interventionsverbot für raumfremde Mächte, mit Carl Schmitt gesprochen, für die ganze westliche Hemisphäre, für Lateinamerika auszusprechen. Ne? Und das ist, glaube ich, das, was wir gerade beobachten, diese Verschmelzung von ökonomischer Macht, ökonomischen Konzerninteressen und militärischer Macht des Staates. Und da ist es natürlich entscheidend, auch tatsächlich nicht nur das Militärpotenzial zu haben, sondern auch Kriege zu führen und zu gewinnen. Das spielt im Ukraine-Krieg eine Rolle, ne? Also warum die europäischen Eliten diesen Krieg also fortsetzen obwohl die ukrainische Bevölkerung mehrheitlich diesen Krieg beenden will. Ne, früher hat man gesagt, also wir unterstützen die Ukraine, solange sie kämpfen will. Jetzt ermutigt man und ermächtigt man die ukrainische Regierung, ihre eigene Bevölkerung gegen ihren Willen zwangs zu rekrutieren. Ne, also das hat auch damit zu tun, dass man zeigen kann, dass man die Waffen hat und dass man bereit ist, sie einzusetzen und auch bis zum Letzten zu gehen. Ne, und von daher spielt das Militärische instrumentell eine Rolle, sowohl im engeren Sinne ökonomisch, aber vor allem eben auch in der Übersetzung der kapitalistischen Konkurrenz auf den Weltmarkt in die Konkurrenz der Nationalstaaten.
Ja, du bist gerade schon ein bisschen ausführlicher auf diese Dynamiken, die da entstehen, in den USA eingegangen. Du hattest aber auch im Zusammenhang mit dem militärindustriellen Komplex ja auch von einem Filz gesprochen, der sich da ausbreitet. Lobbyarbeit, Korruption. Wie sieht denn diese Situation aus deiner Sicht in Deutschland aus? Du bist gerade sehr ausführlich auf die USA eingegangen, hast aber auch schon erwähnt, ja, man hat sich eigentlich von einem ökonomischen Aufschwung auch eine deradikalisierende Wirkung auf die Bevölkerung versprochen. Aber vor dem Hintergrund wäre das ja aus einer demokratiepädagogischen Sicht, könnte man fast sagen, ja auch ein äußerst interessantes Thema, wie dieser Filz sich auch da auf demokratische Strukturen auswirkt.
Also das krasseste Beispiel, finde ich, ist es von Gutenberg. Das ist auch das, was ich in meinem Buch Innere Zeitenwende beschrieben habe. Also als beispielhaft für den militärisch-industriellen Komplex und seine Korruptionsanfälligkeit. Also dass der Wunsch ist, dass das Beschaffungsverfahren, ne, für Waffensysteme beschleunigt wird. Es gibt ein Unternehmen, das, also, und das wurde im Rahmen des Wirtschaftsministeriums diskutiert. Es gibt ein Unternehmen, das verspricht, dieses Beschaffungsverfahren zu beschleunigen, ne, durch Technologie. Also dem Unternehmen gehört in führender Position unser ehemaliger Verteidigungsminister, Kriegsminister Gutenberg an, der für dieses Unternehmen dann vorsprach im Wirtschaftsministerium, zwecks Beschleunigung dieses Prozesses, und die Wirtschaftsministerin ist aber Gutenbergs Lebenspartnerin. Ne? Also es ist einfach eine Form, also das klingt wie eine Bananenrepublik, aber auch ohne dass wir Bananen haben, schaffen wir es, bananenrepublikanische Verhältnisse hier in der Bundesrepublik zu entwickeln. Ne? Und das ist nur eines von vielen Beispielen, wo man das eben aufzeigen kann. Man kann es aufzeigen auch in der Vergabe von Aufträgen für die Rüstungskonzerne, für die Drohnenproduktion. Das tue ich alles in dem Buch Innere Zeitenwende. Also da sieht man sozusagen dieses Wirken eigentlich in diese Richtung. Was jetzt auch die Bundesrepublik und Europa anbelangt, ist also, glaube ich, das Ziel, also oder das Ziel, global als machtpolitischer Akteur aufzutreten. Das gibt es schon lange. Das war die Grundlage des Koalitionsvertrags der Regierung von 2013. Das war also der wiederum auf dieser Studie Neue Macht, neue Verantwortung der Stiftung Wissenschaft und Politik und des General Marshall Fund of the United States beruhte. Also das gibt es schon lange. Jetzt sieht man und hat man die Möglichkeit, eben diesen Prozess nochmal zu beschleunigen, der ja auch schon insbesondere seit dem Brexit gelaufen war, aber da noch auf europäischer Ebene, ne, mit der Schaffung eines europäischen Militärhaushalts, dem Europäischen Verteidigungsfonds und eben auch der ständigen strukturierten Zusammenarbeit PESCO. Also wo man versucht eben, oder Deutschland auch versucht, über die Europäische Union als im Spiel der Großmächte, der Geopolitik als Akteur in Erscheinung treten zu können.
Ein Punkt ist vielleicht in dieser ganzen Sache ein bisschen widersprüchlich, zumindest hat er mich erstmal verwundert. Wenn du diese Konkurrenzsituation ansprichst, in der Deutschland, aber vor allem Europa auch versucht, neben der Großmacht USA sich zu emanzipieren, besser bestehen zu können, wäre es ja eigentlich ein logischer Schritt, auch eine eigene Rüstungsindustrie zu haben oder eine bessere Rüstungsindustrie. Du hast beschrieben, die fünf größten Rüstungskonzerne sind amerikanische. Man wäre zurzeit immer noch gezwungen, in den USA einzukaufen. vor dem Hintergrund wäre es ja erstmal rein instrumentell gesprochen ganz logisch, die eigene Industrie auszubauen. Und trotzdem beschreibst du, dass die Konzentration auf Rüstung eher den Kapitalabfluss ins Ausland beschleunigt. Liegt es einfach daran, dass die heimische Rüstungsproduktion nicht schnell genug hinterherkommt, oder liegt es an anderen Faktoren wie eine große Verflechtung und gegenseitige Abhängigkeit, dass dem so ist?
Also, das schließt sich nicht aus. Es gibt beides, ne? Also, es ist nicht so, als würde man jetzt gern oder hätte man gern, ja, also über 40%, so sind das meine Berechnungen in dem Buch Innere Zeitenwende, also mehr als 40% des Sondervermögens, ne, des sogenannten in die USA transferiert hat, ne, für die 35 F-35 Kampfflugzeuge oder die Transporthubschrauber und dergleichen. Also, das möchte man nicht als Regierung. Das ist einem ein Dorn im Auge, nicht zuletzt vor dem Hintergrund, auch was das dann für Konsequenzen für die militärische Schlagkraft bedeutet, ne? Also ich meine, hätte Dänemark es versucht, es mit den USA aufzunehmen im Kampf um Grönland, dann hätten die USA allein auf ihrer Technologieherrschaft beruhend verhindern können, dass die F-35 Kampfflugzeuge, die Dänemark besitzt, abheben. Ne? Also weil dann einfach also über Software bewerkstelligt hätte werden können, also dass die am Boden bleiben. Ne? Das heißt also, für Souveränität, die angestrebt wird, ökonomisch, militärisch, politisch, also auch für das Ziel, unabhängig von den USA geopolitisch in Erscheinung zu treten, ist es eine Voraussetzung, diese Abhängigkeit von den USA zu verringern. Und tatsächlich ist man, also es gibt ja jetzt diesen Sparta 2.0-Plan beispielsweise vom Institut der Wirtschaft, da also relativ klar auch dargelegt, wie das passieren soll. Und wenn man sich jetzt die Rüstungsausgaben, also die anschaut, die nicht aus dem Sondervermögen bezahlt worden sind, ne, die jetzt also Teil der Aufrüstung unter der Merz-Regierung sind, dann hat sich da schon was getan. Der Schritt in Richtung eines europäisch-militärisch-industriellen Komplexes, dass der gegangen wird, ne? Und auch da steckt durchaus die Hoffnung, na, könnte man nicht vielleicht neben den USA jetzt, wo auch Russland zurücktritt, ne, auch viele Rüstungsmärkte verloren hat, ne? Also Indien ist ganz an Frankreich verloren gegangen, weil Russland die Waffen selber brauchte im Ukraine-Krieg. Also das unter diesen Umständen vielleicht auch Deutschland und die Europäische Union zu einem Weltrüstungsexporteur werden kann, ne? So wie die Vereinigten Staaten. Ne? Also auch das spielt hier eine Rolle und ist nicht ganz abwegig, dass man das zumindest in Ansätzen schafft, obwohl der Rüstungsmarkt eben doch stark monopolisiert ist, ne? Hochgradig kapitalintensiv ist und es da natürlich nicht einfach ist, als Konkurrent sich sozusagen Marktanteile zu sichern. Gleichzeitig ist es aber eben auch so ein staatlich überformter, also der durch staatliche Regularien, bestimmte Sicherheitsanforderungen eben durchaus auch in der Lage ist, anders Aufträge zu vergeben, als es jetzt sonst unter dem Neoliberalismus der Fall war. Ne? Also sonst im Neoliberalismus ist es so, es muss halt der günstigste oder zweitgünstigste Anbieter sein. Und das kann man natürlich im militärischen Bereich im Namen der nationalen Sicherheit umgehen. Dass man dann den teureren Anbieter nimmt, der aber entweder systemkompatibler ist oder eben man das im Namen der nationalen Sicherheit macht in Bezug auf die Kontrolle über die Software und dergleichen.
Kommen wir zum Ende deines Artikels, denn du sparst nicht ganz die Frage aus, was denn eigentlich die Alternative zu dieser Investition in die Rüstung wäre, und beschreibst, dass etwa mehr Mittel in den grünen Energieumbau oder ins Bildungswesen zu stecken wesentlich besser funktionieren würden und eigentlich der gangbarere Weg wären. Nun könnte man dem vorwerfen, dass du ja dieser instrumentellen Logik da auch nicht ganz entrinnst, indem man einfach sagt, okay, statt einer militärischen Eskalation setzt man eben auf zivilen Pragmatismus, also so eine sozialdemokratisch-grüne Wirtschaftspolitik. Man könnte nun auch sagen, okay, in den vergangenen Jahren ist man diesen Weg gegangen und trotzdem ist die Welt keine friedlichere geworden. Trotzdem gab es keine besseren Bedingungen für die arbeitende Klasse. Trotzdem haben wir eine unglaubliche Ideologisierung und Radikalisierung der Gesellschaft erfahren. Ja, was sagst du dazu, dass das vielleicht aus linker Perspektive auch einfach ein marktwirtschaftlicher Pragmatismus ist, der vielleicht auch falsch ist?
Das ist ein ganz, ganz valider Punkt. Also wir befinden uns in der vierten Systemkrise des Kapitalismus in seiner Geschichte. Das ist eine ganz gravierende Systemkrise. Und eigentlich ist klar, dass, also ich spreche von einer Sechs-Dimensionen-Krise, es ist klar, dass keine dieser Dimensionen, also die Krise, ne, der Überakkumulation, der Vermögensungleichheit, all das, was im ökonomischen Bereich passiert, die Krise jetzt in dem sozialen Reproduktionsbereich, in der Sorgearbeit, ne, also in der Überarbeitung der Geschlechter im Versuch halt als Doppelverdienerhaushalte dann auch noch das ganze andere Leben zu wuppen, ne, das auch, also die Krise einer kapitalgesteuerten vierten industriellen Revolution mit künstlicher Intelligenz, Digitalisierung, ne, dass auch die Krise der Nichtrepräsentation, ne, die Krise der Demokratie, die Krise der ökologischen Nachhaltigkeit, die Klimakrise und auch die Krise von der Weltordnung, die Frage von Krieg und Frieden, dass all diese Fragen eigentlich nicht im Rahmen des kapitalistischen Systems gelöst werden können. Und dass im Grunde sich auf all diesen Ebenen sehr schnell die Frage des Eigentums stellt, ne? Also auch KI könnte ein großer Segen sein, könnte bedeuten, dass wir alle viel weniger arbeiten müssten, ne? Dass also wir routinierte Arbeit überwinden, langweilige Arbeit mit den Maschinen überlassen und stattdessen Fremdsprache lernen oder Gedichte schreiben oder die E-Gitarre wieder in die Hand nehmen, um wieder Rockmusik zu machen oder sich um, ne, die Nachbarn zu kümmern, was auch immer. Ne, das stößt sehr schnell an die Eigentumsfrage. Und trotzdem ist es natürlich immer schwierig zu sagen, es braucht die sozialistische Revolution. Also einerseits ja, so, also im Rahmen des Kapitalismus ist das nicht zu bewerkstelligen. Andererseits braucht es eben auch Etappenschritte dorthin. Ne? Also im Jetzt und Hier wurzelnde Transformationsprojekte, die dann auch die Position der Beschäftigten, der Lohnarbeiterinnen und Arbeiter, sich zu wehren, verbessern. Ne? Da wäre es, also wäre eine keynesianische Lösung wie Konjunkturausgaben eben nicht im Bereich Rüstung, die ja die Kriegsgefahr verstärken, nicht verringern. Ne? Also Friedenspolitik, du hast es erwähnt, wir haben jetzt nur über die instrumentelle Logik der Gesamtwirtschaft, des Rüstungskeynesianismus gesprochen. Aber also es ist ja auch so, dass Rheinmetall und die Bundeswehr nicht die größte Friedensbewegung Deutschlands sind, was die Abschreckungsphilosophie suggeriert. Ne? Je mehr Waffen wir kaufen, umso sicherer sind wir. Nein, umso unsicherer wird's, umso größer wird das Wettrüsten, ne? Die Rüstungsspirale, und so umso wahrscheinlicher werden kriegerische Auseinandersetzungen. Aber dass also es natürlich besser wäre, dann Ausgaben im Bereich Bildung, Umwelt und Gesundheit zu haben, Konjunkturausgaben, ne? Also Beschäftigungsprogramme öffentlicher Art in diesen Bereichen voranzutreiben. Kann man vielleicht einen Mittelweg zwischen diesen beiden Positionen, ich sag mal Re Revolution und Reform finden, die im Grunde der einem Filmtitel, ich erwähne ihn häufiger, weil ich ihn sehr passend finde, von Alexander Kluge, der jetzt leider gerade gestorben ist. Also in Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod. Ne? Also dass Lösungsansätze im Hier und Jetzt wurzeln müssen, aber gleichzeitig so radikal sein müssen wie die Wirklichkeit. Und jetzt hat man tatsächlich also hier die Transformation verschlafen. Sie ist blockiert. Ne? Also es ist unwahrscheinlich oder eigentlich undenkbar, dass selbst mit großen Investitionen in grüne Technologien in Brandenburg nochmal eine Solaranlagenproduktion entsteht, ne? Oder Windkraftanlagenproduktion. Ne? Wenn es dann maximal eine europäische Dimension haben müsste, das könnte sowas sein wie ein New Deal unter Roosevelt, aber auf europäischer Ebene, also eine systematische Abschöpfung all der unproduktiven Milliardärsvermögen, ne? Also auch die Wiedergewinnung der Kontrolle über Kapital, ja, also Einführung starker Kapitalverkehrskontrollen, um dann eine, also auf den Trümmern natürlich dieser neoliberalen Europäischen Union, also im Rahmen dieser Vertragssysteme, Primärverträge, würde das niemals möglich sein. Na, aber auf der Grundlage der Trümmer dieser neoliberalen Union eine europäische Wirtschaftspolitik zu betreiben, die dann beispielsweise das überindustrialisierte Deutschland sozusagen kontrolliert, deindustrialisiert und dann in Rumänien oder Bulgarien eine Solaranlagen- oder Windkraftanlagenproduktion etabliert. Das könnte zum Beispiel eine Reaktion radikaler Reformen auf den China-Schock 2.0 sein. Am Ende würde aber auch dieser Weg letztlich kein eurokeynesianischer mehr bleiben, sondern wäre ein eurosozialistischer. Also es ist eigentlich nicht denkbar, dass man ohne die Stellung der Eigentumsfrage, ohne quasi die Übernahme der Schlüsselindustrien, ne, also Industrielenkung auch mit der Eigentumsfrage, hier eine Lösung findet, die im Sinne eines demokratisierten Gemeinwesens und eines guten Lebens für alle Menschen liegt, also die in Europa leben.
Lieber Inga, ich würde dir zum Schluss gerne noch eine Frage stellen. Die hatten wir zwar jetzt nicht auf dem Zettel, aber ich finde, wir haben jetzt sehr lange darüber gesprochen, warum der momentane Weg unvernünftig ist. Du hast gerade uns Einblicke gegeben, was eigentlich irgendwie vernünftiger wenigstens wäre. Für mich stellt sich bei der ganzen Sache die Frage, inwiefern da auch ein ideologischer Faktor bei der Rüstungsindustrie eine Rolle spielt, der spezifisch deutsch ist. Also dieses Stolzsein auf Militärtechnik, Stolzsein darauf, die besten Waffen der Welt zu produzieren. Diese Tradition ist über Jahrzehnte lang nicht ganz weg gewesen, aber ich glaube, vielleicht zum Teil verschüttet gewesen. Siehst du, dass diese Tradition wieder auflebt oder merkst du eher, nein, da dominieren eigentlich die rein instrumentellen Argumente und so ein Militarierstolz und Soldatenstolz spielt bei der Rüstungsindustrie weniger eine Rolle? Wie ist da deine Einschätzung?
Also ich glaube auch, das ist eine Eigenlogik oder eine Eigendynamik des Ideologischen, auch des Kulturellen gibt. Ich sehe das erstmal aber in Form nicht des Stolzes, sondern eines gekränkten Stolzes, ne? Oder eines gekränkten kollektiven Narzissmus, ne? Ich meine, also die Verschiebungen in der Welt bedeuten ja, dass wir in einer postwestlichen Welt leben, ne? Also, und das ist eine weltgeschichtliche Zäsur, die ihresgleichen sucht, ne, dass also 500 Jahre nordatlantische Dominanz in der Welt enden, ne, dass also wir eine Welt mit vielen Zentren werden, eine multipolare Welt mit teilweise bipolaren Tendenzen, einerseits die USA und andererseits China, also gerade in den Hochtechnologien, aber dass das natürlich enorme kulturelle Anpassungsleistung erfordert, ne? Also wir wissen aus der Geschichte, Alexander Kollontai und Leo Trotzki können da ein Lied von singen aus den ersten Jahren der Sowjetunion. Also, dass ökonomische Entwicklung schneller voranschreitet als kulturelle, ne? Also, in der Sowjetunion konnte man das Privateigentum sozialisieren. Man konnte die sozialistische Gemeinwirtschaft einführen. Es hat aber nicht dazu geführt, dass nicht trotzdem Arbeiterinnen und Arbeiter sich nicht, also quasi noch nicht sofort begriffen haben, das ist unser Eigentum. Und dann quasi im Betrieb was haben mitgehen lassen oder sich vor der Arbeit gedrückt haben, was auch immer, ne? So, also diese Ungleichzeitigkeit erleben wir, glaube ich, auch, und die hat eine gefährliche Eigendynamik, ne? Ich meine, es fordert westlichen Subjekten enorm etwas ab, zu begreifen, dass nicht mehr die ganze Welt in den Westen gehen will, ne? Dass nicht mehr die ganze Welt nur auf uns schaut, ne? Also uns beneidet um unsere Infrastruktur. Ich weiß nicht, ob man in China jemals dieses desaströse deutsche Bahnsystem importieren würde. Natürlich nicht, ne? Auch in Japan nicht, ne? Dass man begreifen muss oder lernen muss, dass nicht mehr alle Patente aus Europa kommen, ne? Dass nicht mehr die ganze Welt europäisch oder westliche Denker liest, ne? Sondern dass wir gezwungen sind, dass wir nicht erwarten können, die kennen alle Kant, Hegel und Habermas, aber wir kennen ihre Denker nicht, ne? Also wir kennen, keine Ahnung, Wang Hui oder Li Bo oder Li Cheng oder so nicht, ne? Also auch, dass wir nicht mehr allen olympischen Medaillenspiegeln vorne sind, ne? Dass man sich da im Grunde wird einreihen müssen oder auch jetzt dem globalen Süden auf Augenhöhe wird begegnen müssen. Das sieht man ja auch, dass der globale Süden das erwartet jetzt an der Abstimmung über den nicht ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat, der für Deutschland so desaströs ausgegangen ist und wo die Vorwürfe insbesondere aus Afrika gegenüber Annalena Baerbock insbesondere und Deutschland ja ganz explizit gewesen sind und also ganz unmissverständlich gewesen sind. Ne? Und ich glaube, dass also aus diesem gekränkten Stolz eine Angst vor Abstieg, also daraus herrührt, ne? Eine Angst, die jetzt nochmal durch den Ukraine-Krieg verschärft worden ist. Ne? Ich meine, also man ging davon aus, natürlich sind wir den Russen zivilisatorisch haushoch überlegen, Russland eine Ökonomie wie Italien, 4% des Bruttoinlandsprodukts, 4, ne? Also, also 4% des gesamtwirtschaftlichen Vermögens der Europäischen Union und die können doch nur Waffen exportieren und nur Rüstungsgüter, ne? Putin toxisch, männlich da mit nacktem Oberkörper. Also man hat geglaubt, irgendwie mit den USA an der Seite, dass man der Gerechtigkeit zum Sieg verhelfen könne, dass man Russland ökonomisch ruinieren und militärisch besiegen könne. Das hat sich alles ganz anders herausgestellt. Und dann erscheint es plötzlich so, als ob jetzt der Russen-Hitler mit dem US-Hitler im Bündnis ist, ne? Also Putin als oder Trump als Marionette Putins, dann Trumps Elon Musk, der den Hitlergruß zeigt und dann versucht, beim Parteitag der AfD sprechend die AfD hier an die Macht zu bringen. Also bestimmte, vor allem Professional Middle Classes, ne? Also die auch was zu verlieren haben in diesem System, die haben, glaube ich, große Angst. Und diese Angst führt, also die führt zu Ohnmacht und Ohnmacht führt immer dazu, dass man die eigene Aggression als ein Mittel der Selbstverteidigung sieht, ne? Also man sieht nicht, dass das keine Notwehr ist, ne? Aber es fühlt sich als Notwehr an. Diese Aufrüstung, ne? Diese neue Abschreckungsphilosophie und die Suche nach absoluter Sicherheit auf Kosten anderer. Und das beobachte ich eher. Also auch, dass es eine Verlagerung der Angst gerade in den Zwischenklassen oder den Professional Middle Classes gibt, ne? Ich meine, es sind Leute, die haben alles gemacht, sind also nach den Regeln des Marktes, des Kapitalismus hervorragend konforme Individuen, ne? Die haben nicht Kunstgeschichte studiert, oder nicht Politikwissenschaft, sondern haben Jura oder Medizin studiert, nachdem sie vorher ein Einser-Abi gemacht haben. Und jetzt kommt plötzlich diese doofe KI und sagt ihnen, naja, möglicherweise seid ihr in 10 Jahren überflüssig, ne? Also als Ärzte, Anwälte, als Webdesigner, Softwareprogrammierer, als Übersetzer, Journalistinnen und Journalisten, ne? Und das, glaube ich, also hat eine tiefe Verunsicherung zur Folge. Diese Berufsgruppen haben auch keine Mittel, sich zu wehren, ne? Die haben keine Gewerkschaften, keine Tarifverträge im Regelfall, ne? Oder sehr häufig, ne? Sind auch biografisch, also hochgradig individualisiert. Ne, also quasi Konkurrenzsubjekte und sind also so dieser Krise der Inflation, der KI eigentlich ziemlich schutzlos ausgeliefert. Und auch das, glaube ich, führt zu einer mit Richard Sennett gesprochener Übersetzung ökonomischer Angst in außenpolitische Angst und Aggression. Ne, von daher würde ich hier eher Stolz auf Rüstungsproduktion sehen. Das gibt es sicherlich auch, ne? Aber ich würde eher die Angst da im Vordergrund sehen und den Stolz vielleicht bei einzelnen Berufsgruppen. Ne, denn Komplizen des militärischen industriellen Komplexes sind durchaus auch privilegierte Arbeitnehmergruppen, ne, oder lohnabhängigen Gruppen. Ne? Also Ingenieure, das höre ich immer am Rande von Vorträgen, immer mal wieder, dass, ne, kommen Ingenieure zu mir, die sagen, naja, du, mittlerweile ist die Aufrüstung schick unter Ingenieuren. Ne? Die wollten alle, früher wollte man in der Autoindustrie arbeiten, weil da, ne, floss das große Geld, da gab es die Arbeitsplatzsicherheit. Das war natürlich dann unter der Klimabewegung ein bisschen anrüchiger, dann kam die Hoffnung auf eine Elektromobilitätswende, eine Energiewende. Dann wollte man eben dorthin, da flossen die ganzen staatlichen Gelder, da waren die Start-ups und so weiter. Das ist jetzt mit der blockierten Transformation auch schon wieder Geschichte. Und jetzt sei es schick, eben in der Rüstungsindustrie zu arbeiten. Also einschließlich sogar dem Gefühl, dem man sich hingeben kann, naja, wenn ich hier Waffen produziere, die dienen ja dem Schutz von Max Mustermanns Häuschen und Liesel Mayers Dacia, ne? So. Dass dann auch Produzentenstolz dazu kommt, ne? So wie man stolz war, tolle Autos zu produzieren und jetzt tolle Waffen, das gibt's sicherlich auch, aber das ist dann ein Phänomen von Teilen der Beschäftigten, aber jetzt nicht ein größeres gesellschaftliches Phänomen, würde ich sagen.
Lieber Inga, vielen lieben Dank für deine Einschätzung und für deinen ausführlichen Artikel.
Danke dir, Alexander, und danke, dass ich dabei sein konnte.
Inga Solti ist regelmäßiger Autor bei Konkret. Wer jetzt neugierig geworden ist, dem empfehlen wir, ein Abo abzuschließen, denn es gilt, wer nicht hören will, muss lesen. Das war die aktuelle Folge von Kadergespräche, dieses Mal zum Thema Rüstungspolitik als falsche Antwort auf die ökonomische Krise. In der nächsten Sendung setzt sich meine Kollegin Barbara Eder mit den Kürzungen im deutschen Gesundheitswesen auseinander. Mein Name ist Alexander Belz. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal.